Heute wird es ziemlich konkret. Ich erzähle dir nämlich von meinen drei typischen Fehlern, die mir in meiner Trauer passiert sind. Keine großen Worte, eher so leise Muster, die sich im Alltag eingeschlichen haben, immer wieder, erst ganz unbewusst, bis ich sie dann irgendwann erkannt haben für mich. Du hörst, wie ich sie erkannt haben und welche Situationen mir sozusagen die Augen dann geöffnet haben und welche Übungen mir geholfen haben, wieder bei mir selber anzukommen. Natürlich spielt auch der Seelensport eine große Rolle dabei, nicht einfach als Lösung für alles, sondern einfach als einfacher Einstieg, um den Körper mitzunehmen und wieder wahrzunehmen. Wenn du selber gerade wenig Kraft hast, du brauchst hier nichts leisten bei mir. Nimm mit, was für dich passt und vielleicht entdeckst du einen der drei Punkte auch bei dir und eine Sache, die dein Heute ein bisschen leichter machen könnte. Wenn du magst, hör dir jetzt die Folge an. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Jeder Mensch macht Fehler. Und Fehler gehören einfach auch zum Leben dazu. Das wissen wir, wenn man einen Fehler macht oder irgendwann kommt man dann drauf so, okay, vielleicht hätte ich das doch nicht so machen sollen. Vielleicht sollte ich was ändern und so weiter. Und ich nenne es mittlerweile oft gar nicht wirklich Fehler, sondern eher so Erfahrungen, die ich mache und aus denen ich etwas lerne für mich und daraus ziehen kann. Und gleichzeitig denke ich mir also es gibt auch bestimmte Erfahrungen oder Fehler, wenn wir es so nennen wollen, auf die ich definitiv verzichten hätte können und wo ich sage, man muss wirklich nicht jeden Scheißfehler dann selber machen und man darf auch gern von anderen Menschen, die diese Wege schon gegangen sind, da profitieren, daraus lernen und drauf schauen, okay, was hat sie denn auf ihrem Weg gemacht, was sie vielleicht vermeiden könnte für mich, weil es mir eben mehr oder weniger schadet insgesamt. Und heute in dieser Folge geht's genau um dieses Thema und zwar um Fehler. Fehler, die ich selber in meiner Trauerzeit gemacht haben, rückblickend natürlich jetzt, also mittendrin, fällt es mir ja nicht so wirklich auf, dass das jetzt vielleicht nicht so schlau ist oder ich vielleicht das anders machen könnte, sondern ja, meistens war es dann so, dass man an einem Punkt kommt oder ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, oh shit, das war jetzt zu viel, zu heftig, zu, ja, falsch, ein zu großer Fehler und ich sollte jetzt wirklich etwas verändern. Und heute nehme ich die mit in meine drei größten Fehler, die ich in meiner Trauer gemacht habe. Und da gehen wir zurück natürlich an den Anfang. Also bei mir ist ja jetzt über 12 Jahre schon her. Das heißt, 2013 ist meine Schwester verstorben, ermordet worden durch ihren Freund eben damals. Und dann ist diese Trauerzeit für mich losgegangen und angefangen hat es eben im Herbst, also im September ist sie gestorben und dann bin ich da reinkatapultiert worden, eben in diesen Herbst und diese Adventszeit und so. Und was sie definitiv von Anfang an gemacht haben, war, dass sie, Fehler Nummer 1, gegen meinen eigenen Körper gearbeitet haben. Also nicht nur gearbeitet, sondern ich habe wirklich ihn praktisch bestraft, also wirklich eine Art Bestrafung gemacht, weil meine Schwester ist ja gestorben eben durch das, dass der Freund sie ermordet hat und ich war ja da so ein Verbindungspunkt in dieser Sache im Sinne von, im Sommer hat sie ihn kennengelernt und sie hat mich damals gefragt, ob sie ihn treffen soll und ich habe das eindeutig bejaht und dann gesagt, ja sicher, red doch mal mit ihm, triff die, fahr nach Innsbruck, quatsch mit ihm und dann macht er selber ein Bild, als wie dieses Hin- und Herschreiben und so. Und dann eben haben ja auch noch eine Party veranstaltet und in dieser Nacht eben waren sie ja auch dabei auf dieser Party und sie hat dann bei ihm übernachtet und er ist dann eben eifersüchtig geworden und hat sie dann umgebracht. Also Wer sich diese Geschichte nochmal genauer anhören will, in der ersten Folge von diesem Podcast beschreibe ich das etwas genauer. Jetzt soll es aber nicht darum gehen. Was ich einfach nochmal betonen will, ist, dass ich ganz, ganz starke Schuldgedanken mit mir tragen habe und mich ständig gefühlt habe, als hätte ich eben versagt als älteste Schwester. Und das hat eben zu diesem ersten Fehler hingeführt, dass ich mich selber gegeißelt haben und gegen meinen Körper eigentlich die ganze Zeit gearbeitet haben, um mich unbewusst zu bestrafen. Und ich habe, also wenn ich Beispiele nennen kann, zum Beispiel ganz stark ja generell mit meinem Körper reagiert auf diese Trauer. Und einer von den ersten Anzeichen war dann, dass ich meine Haare fast vollkommen verloren habe. Also es war über die Hälfte der Haare, ist mir ausgefallen, richtig büschelweise, und ich habe eh schon, wer mich kennt, eben eh schon sehr dünnes und feines Haar, und das hat mich dann schon krass belastet, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt sieht man mir das komplett an, jetzt kann ich gar nichts mehr verstecken, dass ich trauernd bin, dass es mir schlecht geht, und jeder weiß jetzt sofort, was passiert ist und so. Und ich bin dann so herangegangen an die Sache, dass, ich kann mich noch so gut erinnern an diese Momente, wo ich vorm Spiegel gestanden bin am Abend oder in der Früh, ich habe längeres Haar gehabt zu der Zeit, also es ist ungefähr bis zu meiner Brust gegangen, und habe dann eben gebürstet, gekämmt, und ich war so wütend, ich habe mich so erniedrigt in dem Moment, ich habe mich beschimpfen, du Scheißkopf, und jetzt kriegst du da mal noch die Haare hin, und was ist mit dir, und auf die kann man sich ja gar nicht verlassen, und also wirklich, während die gebürstet haben, habe ich mich so richtig krass beschimpfen und dann auch so dieses grobe Herangehen. Ich habe die ganze Zeit gerissen an meine Haare, es war mir wurscht, ich habe mir Schmerzen dadurch auch zugeführt, also wirklich auch mit einer Brutalität mit mir umgangen. Das kann ich mir halt einfach gar nicht vorstellen, dass sie wirklich so extrem war. Und dann noch immer wieder diese Gedanken eben mit mir gehabt, du hast versagt, du bist nichts wert, war auch immer so, du bist nicht wert zu leben. Eigentlich hätt's doch die selber treffen sollen, ich deine Schwester, weil wegen dir hat sie ja den Typ kennengelernt und wegen dir ist sie schlussendlich gestorben. Also das sind wirklich Sätze gewesen, die permanent den ganzen Tag in meinem Kopf verankert waren. Und deswegen ist natürlich klar, dass dann auch so ein Verhalten da rauskommt, dass sie mich selber dann auch immer auf eine Art und Weise bestraft haben damit und haben mir da überhaupt nicht liebevoll begegnen können. Also es war richtig, richtig schlimm. Und das war aber nicht die eine Sache, also das mit den Haaren war eben Ursymptom, was sie gehabt haben und wo ich mich dann wirklich auch schlecht behandelt haben, aber das ist noch viel weiter gegangen. Also ich habe zum Beispiel dann auch ganz, ganz viel Alkohol getrunken. Das ist so für, ja, zu einer Art Ausdrucksform meiner Selbstabwertung geworden. Da ist gar nicht nur um dieses Betäuben gegangen, sondern eben viel mehr um dieses Bestrafen. Du Körper bist nicht wert zu leben. Dir sorge ich jetzt, ich vernichte, ich zerstöre die. Also so richtig, boah, so richtiger Zerstörungsakt. Und andere Menschen, man kennt es vielleicht, verletzen sich selber, indem sie sich, man nennt es so Ritzen. Das war zum Beispiel bei meiner jüngsten Schwester der Fall. Und da sagt man oft, dass es dann irgendwie Erleichterung auch schafft in dem Moment. Aber bei mir war es wirklich ganz klar, dieses, ich will mich selber zerstören. Und eben haben dann wirklich auch jeden Tag getrunken. Ich habe gleich von Anfang an in der Früh aufgestanden. Und das Erste, was ich trunken habe, eben entweder ein Wein oder irgendein Shot. Wir haben haufenweise Spirituosen in der Wohnung gehabt, weil Studenten-WG und immer wieder Studentenpartys stattgefunden haben. Und da hat man natürlich reichlich davon gehabt. Und ja, und das hat natürlich überhaupt nicht gut getan. Und es ist natürlich auch immer schlimmer geworden. Also so schlimm, dass sie dann wirklich auch massive Blackouts gehabt haben, also gar nicht gewusst haben, was am Vortag oder in der Nacht passiert ist. Und mich selber überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt haben. So. Und dann hat es aber auch zum Beispiel noch andere Sachen gegeben, wie dass sie eben eine Knieverletzung gehabt haben. Ich habe ja einen Kreuzbandriss gehabt, bevor Larissa gestorben ist, und der ist operiert worden. Und Dadurch haben ja dann auch diese Party veranstaltet, da war ich dann endlich wieder so auf dem Weg der Besserung und ich habe keine Thrombose mehr gekriegt, das habe ich nämlich auch noch dazu gekriegt und haben wir dann gedacht, ja, das muss man feiern und so. Und dann ist sie gestorben und mein Knie war mir einfach scheißegal und ich habe mir auch gedacht so, du verdienst es ja gar nicht zu gehen oder dass überhaupt irgendwas in deinem Körper heilt oder sich verbessert. Es darf sich nichts verbessern, weil eben du hast es nicht verdient und warum soll ich mich da drum kümmern, so ungefähr. Also habe ich das so wirklich links liegen lassen und es ist zum Teil, also habe ich es überhaupt nicht strecken können, ich habe es nicht beugen können, es ist natürlich total versteift mit der Zeit und ja, habe mir dann auch immer so eingeredet, ja, du hast das alles nicht verdient und du hast auch keine Hilfe verdient und ja, eigentlich kriegst du nur zerstört und das war so am Anfang, wie ich einfach mit mir umgegangen bin und das ist definitiv ein großer Fehler natürlich gewesen, weil dadurch ist man ja immer noch schlechter gegangen, also es hat ja nichts besser gemacht in der Form, sondern mein Körper hat immer mehr gelitten und auch meine Seele dadurch und diese Schuldgedanken und das alles ist immer noch schlimmer geworden und ich war zwar von Anfang an ja auch in Therapie, aber da war jetzt weniger der Fokus drauf in der Anfangszeit und ich habe das auch gar nicht so wirklich ja greifen können oder benennen können. Oh, ich habe in den meisten Therapiestunden am Anfang auch viel geweint erstmal und es ist schon viel um die Familie gegangen, wie wir das jetzt gemeinsam irgendwie schaffen und irgendwie stabil zu werden und einen Alltag hinzukriegen. Und diese Wende dann eben ist so Schritt für Schritt gekommen. Also ich habe, wenn ich jetzt so denke an die Haare, gehen wir die Beispiele vielleicht nochmal durch, so die Haare, haben dann wirklich später, nachdem ich dann auch trainieren angefangen habe und dann ja langsam durch die Bewegung auch zu mir selber gefunden habe, habe ich dann meine Haare, meine Bürsten und das alles, das ist in eine ganz andere Richtung auf einmal gegangen. Ich habe mir Zeit genommen für meine Haare, ich habe über sie drüber gestrichen, ich habe sie wirklich sanft berührt und habe mich bedankt bei meinen Haaren, die noch da waren und gesagt, danke, dass ihr wenigstens blieben seid und danke für eure Treue und die anderen ebenso, ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben, aber es war vielleicht schwer, auf meinem Kopf zu bleiben. Also es klingt jetzt wirklich seltsam, aber das hat mir so geholfen, dann und mich darin zu üben, immer wieder diesen liebevollen Blick drauf zu richten und dann auch habe ich extra ganz wertvolle, tolle Pflegeprodukte mir besorgt und Haarmasken gemacht und Kopfmassagen und so, also auch beim Haarewaschen dann. Ich habe wirklich super viel Zeit dann dafür verwendet, um das wieder gut zu machen, was sie mir da praktisch angetan haben vorher. Und beim Alkohol war es dann ähnlich, also ich habe dann gespürt durch das Training, mit dem Alkohol in Verbindung, das funktioniert ja gar nicht und es tut mir einfach auch nicht gut, es macht mich einfach nur fertig und ich habe wirklich auch Angst vor mir selber gekriegt mit der Zeit, weil ich eben gar keine Kontrolle mehr so gehabt habe und das aus dem Ruder gelaufen ist und dann, ja, dann habe ich entschieden, ich höre auf, Alkohol zu trinken und das war dann wirklich sehr radikal auch, von heute auf morgen habe ich einfach gar nichts mehr getrunken. Habe dann später zu meinem 30er, das war dann circa 2 Jahre später, nochmal was getrunken. Da war ich dann ziemlich besoffen, muss ich zugeben. Aber ich habe ja auch fast nichts ja, ertragen mehr, vertragen, weil ich ja nichts getrunken gehabt habe in dieser Zeit. Dann war ich ziemlich schnell betrunken. Und da war dann aber für mich dann auch ganz klar, okay, jetzt reicht's, ich will das nehmen. Und habe dann auch gespürt, das könnte wieder aus dem Ausarten irgendwie und wieder zu mehr werden, deswegen habe ich es dann wirklich ganz lassen und ja, und jetzt trinke ich einfach 10 Jahre so gut wie gar nichts, also wie gesagt, ich habe dann ab und zu mal noch im Urlaub ein Glas Wein zum Essen oder so in den ersten Jahren getrunken, aber das war es eigentlich, also da war schon schlimm viel, ein Glas Sekt vielleicht zum Anstoßen und jetzt mittlerweile, ich glaube, es ist 5 Jahre her oder so, dass ich wirklich gar nichts mehr trinke und auch das Verlangen überhaupt nicht da ist und ja, ich mich wohl damit fühle und ich glaube, ich werde auch mal eine extra Podcast-Folge zum Thema Alkohol machen, weil ich glaube, da kann ich noch ganz viel erzählen rund um das Thema. Und Oder was mein Knie angeht, hat sich natürlich auch wieder etwas verbessert und entwickelt. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwann wird es echt zart. Will ich wirklich nie wieder gehen können? Will ich wirklich nie wieder joggen können? Das war dann für mich so ausschlaggebend und wie so ein Funke, weil mein Operateur eben gesagt hat, wenn ich so weitermache, dann wird es wirklich nichts mehr werden mit dem Gehen und Joggen und so. Und ja, und dann habe ich beschlossen eben, dass ich anfange, wirklich etwas auch für mein Knie und für mein Bein zu tun und habe dann wirklich vermehrt Physio gemacht und dann eben bin ich ja reingestartet ins Training und das, wie wir wissen, hat ja mein Leben verändert bis heute und daraus ist ja dann nur irgendwann Seelensport entwickelt worden, genau. Aber das war wirklich so einer meiner ersten Fehler, die ich gemacht habe, aus dieser Not heraus, aus diesen Gedanken heraus, dass ich mich einfach so krass bestraft haben für das, was passiert ist und mit ja so einer schlimmen Haltung gegenüber meinem Körper da gelebt haben, das war echt heftig. Zum Glück aber muss man sagen, dass es ja insgesamt nur ein halbes Jahr ungefähr dauert hat, bis sie dann so Gott sei Dank dieses Training angefangen haben, weil ich weiß nicht, was schon aus mir geworden wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, wirklich. Ich möchte es nicht wissen, ja, wie es dann geendet hätte, auf jeden Fall. Genau, also das ist so dieser erste Fehler und vielleicht ertappst du die gerade selber wieder und denkst dann so, uff, eieiei, da bin ich ähnlich unterwegs. Dann hoch jetzt weiter. Vielleicht kommen auch noch andere Fehler, die du selber gerade begehst und wo du dann auch wieder einen Stups kriegst, darüber nachzudenken und vielleicht auch eine Wende einzurichten, dass sich da was verändert gerade bei dir. Also mein Fehler Nummer 2, zusammengefasst Anpassung statt Grenzen setzen. Das war auch so etwas, wo ich unbedingt wollte. Ich wollte gesellschaftlich wieder mitlaufen. Ich wollte leistungsfähig wieder sein, präsent, mit dazugehören in diese Gesellschaft. Ich wollte schneller wieder sein in meinem Tun. Und ich habe die ganze Zeit versucht, in dieses Tempo dieser Welt im Außen wieder reinzupassen, obwohl eben mein ganzes Inneres ständig langsamer gehen wollte, weil wir wissen, Trauer ist etwas, das braucht sehr viel Zeit, das ist langsam und es passt nicht an unsere leistungsorientierte Gesellschaft. Und die Pausen habe ich mir aber so gut wie nie erlaubt. Ich bin wirklich von Uni zur Arbeit, zur Uni, zum Saufen ja am Anfang so übergangen und wollte einfach überall dabei sein, dazugehören und sozusagen sagen, hey, ich krieg das hin und das macht mir nichts und ich bin trotzdem da und so weiter. Das war richtig schlimm. Und dazu ist auch noch gekommen, dass ich halt auf offener Straße ja viele Begegnungen gehabt habe, weil es ja ein sehr bekannter Fall war. Und die Leute einfach total viel gefragt haben in Richtung der Tat und des Täters. Und nach solchen Gesprächen war der Übergang in den Alltag zurück immer immens schwer. Also ein totaler Kraftaufwand. Manchmal auch gar nicht möglich. Also ich habe manchmal wirklich dann rumgehen müssen, weil ich einfach zusammengebrochen bin und hans da aber zu der Zeit einfach überhaupt nicht geschafft, Grenzen zu setzen. Also Grenzen im Sinne von einerseits Pausen einzulegen und zum sagen, na, ich muss nicht leistungsfähig jetzt sein, ich muss einfach nur überleben, ich muss nicht dazugehören, ich darf meinen eigenen Kreis gerade finden, vielleicht Menschen, die mir gut tun, und ich darf auch mal jemandem auf der Straße sagen, hey, bitte, ich will jetzt nicht und kann jetzt nicht drüber reden. Ich versuche gerade alles irgendwie zu sortieren und zu überleben, den Tag zu überstehen. Also bitte red nicht mit mir drüber. Vielleicht nur über die Larissa, aber nicht da über die Tat an sich, weil das waren echt krasse Trigger da. Und auch mit der Zeit hat sich da etwas verschoben. Ich habe gelernt, eben immer wieder Nein zu sagen. Und das waren ja auch uns von den ersten Übungen, die ich entwickelt habe, wo es um Grenzen setzen gegangen ist, weil ich mich so schwer da habe und ich die ganze Zeit das dann irgendwie für mich üben wollte. Habe das so viel in der Therapie natürlich gemacht, aber halt ohne Bewegung. Und ich habe immer wieder gespürt, dass ich diese Sachen, die ich auch in der Therapie gelernt habe, schnell auch in meine Trainings umsetzen wollte. Also weil ich einfach gespürt habe, mein Körper speichert es viel besser ab, wenn ich dann einfach in eine Bewegung gehe, die zum Beispiel Nein ausdrückt oder eine Grenze setzt. Und dadurch habe ich halt immer wieder mich üben können in einem sicheren Setting und habe das dann auch immer wieder getestet, mitten auf der Straße oder so, und gemerkt schnell, hey, da passiert ja gar nichts. Die Leute akzeptieren das sogar. Und wenn sie es nicht tun, dann gehe ich, dann ist mir das auch mittlerweile wurscht. Also ich habe irgendwie angefangen, so meine Geschichte zu schützen, mich selber. Und da hat mir einfach mein Seelensport extrem geholfen, diese Routinen und die Körperarbeit alles ja zusammenzuführen sozusagen. Und auch heute noch treffe ich viel bewusster Entscheidungen und ich schaue ganz genau, was geht nicht. Ich sage, nimm zu allem Ja, sondern eben ganz viel oh Nein, weil ein Nein nach außen ist ja immer auch ein Ja zu mir selber. Und das habe ich für mich auch lernen dürfen, durch diesen Fehler oder durch diese vielen Fehler, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und jetzt muss sich was verändern. Genau. Und vielleicht geht es dir da ähnlich und da will ich dir auch gleich wieder sagen, also vielleicht ist jetzt ab heute der Punkt bei dir, so, es reicht, du versuchst jetzt das auch mit dir umzusetzen und du darfst auch mal Nein sagen. Also nimm das gern als Inspiration und du musst nicht jeden Scheißfehler, den ich gemacht habe, genau so lange machen wie ich, würde ich mal sagen. Fehler Nummer 3. Da geht's um die Gefühle. Also meine Gefühle habe ich ja nicht wirklich gespürt und wahrgenommen. Man muss so sagen, ich habe sie nicht mal gekannt. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, was gibt's für Gefühle. Das lernt man ja auch nirgends, oder? Also nirgendwo in der Schule oder sonst wo. Und von den Eltern habe ich das auch wenig mitgekriegt. Also meine Eltern sind ja auch eine Generation, wo man nicht über Gefühle gesprochen hat. Und dann haben sie das natürlich auch so weitergeben. Und keiner weiß eigentlich so richtig, was sind Gefühle, Emotionen, was machen die mit uns? Warum sind sie da? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was in meinem Körper gerade abgeht oder passiert. Und ja, deswegen, alles, was ich irgendwie als Signal oder so gespürt habe, wenn da ein Gefühl da war, habe ich schnell eben entweder betäubt oder ignoriert, wegdrückt, weitergemacht. Also immer irgendwie weiter funktioniert. Und das kennst du sicher auch, dass man so richtig in einem Funktionsmodus dann steckt und sich überhaupt nicht spürt wirklich. Und auch da, erst wo ich ja in die Bewegung gegangen bin, hat sich da sozusagen diese Tür zu meinen Emotionen geöffnet. Mit der Bewegung ist nämlich auch die Bewegung in den Emotionen entstanden. Und ich hab mich überhaupt nicht zurückhalten können. Ich kann mich nur so erinnern an mein erstes Training. Ich bin da gestanden, die Tränen sind geflossen, Wut ist rausgekommen, Traurigkeit war da, Sehnsucht, alles gleichzeitig. Und plötzlich aber auch wieder ganz viel Erleichterung und Freude. Also, wow, das war so ein wirres Gefühlschaos, was ich da gehabt habe. Und ich habe noch gar nicht gecheckt, was gerade mit mir passiert. So. Und ich habe aber verstanden dann mit der Zeit, also dass die Gefühle einfach ankommen wollen und rauskommen wollen und nicht eben verschwinden einfach von heute auf morgen, sondern nur, wenn ich ihnen halt den Raum gebe und sie wollen gesehen werden. Und ich habe dann natürlich auch regelmäßig mir den Raum gegönnt. Ich war ja zu der Zeit auch Studentin und eben habe nebenbei in einer Eisdiele gearbeitet. Das war dann eben Frühjahr 2014 und da habe ich mir natürlich viel Zeit nehmen können, also wirklich auch den Raum immer wieder geben. Jeden Tag habe ich manchmal 2-3 Stunden auf dem Trainingsplatz verbracht, wo ich einfach nur gefühlt und alles rausgelassen habe und mich reflektiert und gespürt und alles Mögliche. Heint ist ganz anders meine Situation. Ich habe ein Kind mittlerweile, Mann und eben dieses Unternehmen Seelensport, was ja auch sehr zeitaufwendig und intensiv ist. Und trotzdem setze ich mir eben bewusst kleine Fenster im Alltag, wo ich eben Momente habe, wo ich mal hinspüre, okay, was hat das jetzt mit mir gemacht heute Vormittag, wie war letzte Nacht? Also immer wieder einzelne Übungen, die ich dann einsetze für mich oder auch, wenn ich mal mehr Zeit habe, eben natürlich längere Trainings, aber wirklich auch dieses regelmäßig für mich, diese Momente mir gönnen, um hinzuspüren, was passiert da gerade, welche Gefühle sind da gerade in mir und ja, wo fühle ich das Ganze auch und wie kann ich das jetzt ausdrücken insgesamt, damit es mir wieder besser geht, also im Sinne von mich wieder besser spüren, wieder mehr bei mir selber sein, so. Und diese Regelmäßigkeit ist einfach das Wichtigste und ist mein absoluter Anker geworden. Ich wüsste nicht, was sie ohne das machen wird so. Ja, regelmäßig ein Check-in mit meinen Gefühlen machen, rettet mir jeden Tag, immer wieder, Tag für Tag. Genau. Und das sind eben so diese drei Fehler, wo ich einfach lange, aber ohne zu lang, Gott sei Dank, gemacht haben, die mir natürlich geschadet haben und wo ich jetzt einfach dir mitgeben will, um die zu inspirieren und vielleicht irgendwie anzustupsen, zu stoßen, damit du eben vielleicht ein bisschen mehr verschont bleibst von den gravierenden Fehlern und dir vielleicht auch früher Hilfe holst oder eben etwas anfängst dagegen zu tun oder etwas zu verändern eben. Und wenn wir jetzt uns nochmal diese drei Fehler anschauen, dann möchte ich dir auch nochmal so drei Sätze mitgeben. Also Satz Nummer 1: Ich begegne meinem Körper mit Respekt und einem liebevollen Blick drauf. Satz Nummer 2: Ich schütze meine Geschichte mit klaren Grenzen und meinem eigenen Tempo. Satz Nummer 3: Ich gebe meinen Gefühlen Raum und Ausdruck im Alltag. Und ich lade dich jetzt abschließend zu der Folge dazu ein, dass du dir vielleicht einen dieser Sätze nimmst und versuchst, heute in deinen Alltag zu verankern. Das, wo du gerade merkst, war wow, das mache ich auch gerade ähnlich wie die Kathi damals und könnte die vielleicht ein bisschen verbessern, verändern, dann nimm dir einen dieser Sätze raus und nimm ihn mit in diesen Tag und sprich ihn immer wieder aus, spür immer wieder hin, Hände auf den Brustkorb legen, kurz durchatmen, den Satz fühlen, wie fühlt sich das an, was macht es mit dir? Und das ist schon der erste Schritt zur Veränderung, zur Verbesserung. Und wenn du noch ein bisschen weitergehen willst, dann hätte ich noch ein Erste-Hilfe-Kit. Das hat auch enthalten einige Übungen, die über Videoanleitung begleiten und auch noch ein paar Sätze sind dabei, die du zum Beispiel auch als Handy-Bildschirmschoner oder wie man das sagt, benutzen kannst, verwenden kannst. Und es unterstützt dich einfach insgesamt dabei, eben den Körper liebevoller zu betrachten, ihm etwas Gutes zu tun, in Bewegung zu kommen. Es schafft auch Raum eben für deine Gefühle und es stärkt dich gleichzeitig beim Grenzen setzen, weil du die eben auch deutlicher spürst und ganzen Kontakt mit dir und deinen Bedürfnissen ja bist. Und das Ganze gibt's für 0 €. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann kannst du die da gleich mal ausprobieren. Und damit schließe ich auch diese Folge ab und wünsche dir ein gutes, achtsames Hinspüren und einen kraftvollen Satz, den du heute mitnehmen kannst für die. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke, tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.